Dimensionen.
Das Juli-Abkommen für Österreich war einfach die Möglichkeit, Zeit zu gewinnen. Aus heutiger Sicht, und als Historiker ist man ja nachher immer gescheiter, ja, aus heutiger Sicht war das eindeutig der Anfang vom Ende. Ja.
Der Anfang vom Ende. Das Juli-Abkommen 1936. Von Rosemarie Burgstaller.
Also es ging dann eigentlich wie auf einer schiefen Ebene Richtung März 1938.
Das Juli-Abkommen, the point of no return. Der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich im März 1938 hat auch eine Vorgeschichte. Und diese ist gekennzeichnet von zwischenstaatlichen Spannungen, politischem und wirtschaftlichem Druck auf Österreich und von verhängnisvollen Fehleinschätzungen und realpolitischer Ignoranz des Dollfuss-Schuschnigg-Regimes. Das folgenschwere Abkommen, das vor 90 Jahren am 11. Juli 1936 zwischen dem autoritär regierten Österreich und dem nationalsozialistischen Deutschland geschlossen wurde, ist ein Dokument des Untergangs. In der Logik der Ereignisse erscheint es konsequent, wenn nach 1945 nicht gerne daran erinnert wurde, störte es doch die These von Österreich als dem ersten Opfer Nazi-Deutschlands und das Bild vom widerständigen austrofaschistischen Staat. Wie so oft entsprach, was 1936 über dieses Abkommen an die Öffentlichkeit gelangte, nicht dem vollen Umfang der Konsequenzen. Man war um Entspannung bemüht. Ein Hauch von Erleichterung schwang mit. Der damalige Bundeskanzler Kurt Schuschnigg in seiner Rundfunkansprache am Tag der Unterzeichnung.
Wenn das Übereinkommen, das künftig in die Beziehungen zwischen Österreich und dem Deutschen Reich regelt, das hält, was wir uns von ihm versprechen, dann wird es nicht nur dem großen Deutschen Reich und unserem Österreich, damit den beiden deutschen Staaten, nicht nur dem gesamten deutschen Volk, sondern darüber hinaus der friedlichen Fortentwicklung in Europa dienlich sein.
Später, nach 1945, wird Kurt Schuschnigg einräumen, über die wahren Beweggründe seines Vertragspartners getäuscht worden zu sein. Der Plan Adolf Hitlers, Österreich dem Deutschen Reich einzuverleiben, war allerdings nicht geheim. Ab dem Jahr 1933 verfolgte Deutschland dazu unterschiedliche Strategien, von Wirtschaftssanktionen bis hin zum Putschversuch, um schließlich den Anschluss auf evolutionärem Wege vorzubereiten.
Anerkennt die deutsche Reichsregierung die volle Souveränität des Bundesstaates Österreich. Jede der beiden Regierungen betrachtet die in dem anderen Lande bestehende innenpolitische Gestaltung, einschließlich der Frage des österreichischen Nationalsozialismus, als eine innere Angelegenheit des anderen Landes. Dass Österreich sich als deutscher Staat bekennt.
Punkte des offiziellen Kommuniqués vom 11. Juli 1936. Man einigte sich auch auf ein Zusatzprotokoll. Dieses Gentleman Agreement blieb geheim. Es enthielt weitreichende Zugeständnisse Österreichs an NS-Deutschland. Orientierung der österreichischen an der deutschen Außenpolitik, Amnestie inhaftierter Nationalsozialisten, Zulassen nationalsozialistischer Presse und Propaganda und schließlich die Aufnahme von Vertretern der nationalen Opposition in die Regierung. Nach wenigen Tagen kam es zur Regierungsumbildung. Die NS-nahen, betont nationalen Guido Schmidt und Edmund Gleise-Horstenau gelangten so zu hohen politischen Ämtern. Dabei blieb es nicht. Die nationalsozialistische Übernahme nahm Fahrt auf.
Es werden sogenannte volkspolitische Referate gegründet in allen Bundesländern, die nichts weiter sind als Zentralen der illegalen Nationalsozialisten.
Der Historiker Kurt Bauer vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung.
Ich meine, der Schuschnigg spielt das relativ geschickt, weil er auch weiß, es gibt in der NSDAP in Österreich verschiedene Fraktionen. Und da gibt jeden ein bisschen was. Aber im Endeffekt führt es natürlich, ja, diese Leute sind als trojanische Pferde bezeichnet worden und das war es ja wohl auch. Sie hatten jetzt eine offizielle Funktion und konnten da auch Politik machen und hatten auch bestimmte Mittel zur Verfügung, das zu tun.
Spätestens das Juli-Abkommen ist der Beginn der systematischen Unterwanderung des austrofaschistischen Regimes durch illegale Nationalsozialisten, denen im Juli-Abkommen ein größerer Bewegungsspielraum ermöglicht wird.
Florian Wenninger, Leiter des Instituts für historische Sozialforschung in Wien.
Die Polizei geht zwar immer noch bis in den Februar 38 gegen verbotene Aktivitäten vor, aber ein Gutteil der NS-Aktivitäten ist eben nicht mehr verboten. Und zusätzlich macht man den betont Nationalen den Weg auf, sowohl in die Vaterländische Front als auch in die staatlichen Apparate, vor allem das Bundesheer, die Polizei und den Verwaltungsapparat. Insofern ist das Juli-Abkommen auch ein Turning Point, was die Unterwanderung des Austrofaschismus durch die Nationalsozialisten betrifft. Der Februar 1938 und das Abkommen von Berchtesgaden und dann der Anschluss, der sogenannte im März 38, ist ja nicht nur eine Invasion fremder Truppen, sondern geht einher mit dem völligen Zusammenbruch der austrofaschistischen Ordnung und einer gleichzeitigen Machtübernahme durch illegale Nationalsozialisten im Inland.
Die österreichische NSDAP war im Juni 1933 verboten worden. Generell kam es verstärkt zu Machtdemonstrationen auf den Straßen. Kurt Bauer.
Nach dem Juli-Abkommen, ja, starkes Auftreten von Nazi-Anhängern, Demonstrationen zu bestimmten Anlässen. Zum Beispiel, es finden ja dann die Olympischen Sommerspiele in Berlin statt und da kommt die Olympische Flamme und die wird dann in Wien feierlich empfangen und ganze Regierung ist da und Radio überträgt und die Radioübertragung muss abgebrochen werden, weil es also unglaublich umgeht, weil diese Nazis diese ganze Ringstraße besetzt haben, die illegalen Nazis und hier wirklich also richtig bedrohlich werden, sodass die Regierungsmitglieder wegfahren.
Auf der einen Seite schafft das Abkommen die Möglichkeit für diese legale Infiltration des Regimes durch die Nazis.
Lucille Dreidemy, Historikerin am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien.
Und was auch eine Folge des Abkommens ist, ist, dass der Anhängerstrom zu den Nationalsozialisten auch immer weiter wächst, auch weil die bis dahin illegale Propaganda auf einmal möglich und sichtbar wird. Also das sind zwei Dynamiken, die parallel zueinander diese Machtübernahme beschleunigen und verstärken.
Die österreichischen Tageszeitungen versprühten nach dem 11. Juli Friedenspropaganda.
Friedensschluss mit Deutschland. Deutsche Frohbotschaft. Wieder normale Beziehungen zu Deutschland. Versöhnung Wien-Berlin.
Die Normalisierung der Beziehungen zu NS-Deutschland bedeutete auch eindeutig eine Verschärfung des Antisemitismus in Österreich. Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass Antisemitismus schon davor präsent war. Anders als in NS-Deutschland spielte er zwar keine Rolle in den offiziellen Stellungnahmen des Regimes oder in der Gesetzgebung, aber er wurde im politischen, im wirtschaftlichen, im gesellschaftlichen Alltag überall von dem Regime begünstigt, gefördert und praktiziert. Nach dem Juli-Abkommen wird er nochmals verstärkt und das betrifft zum Beispiel sehr stark das Kulturleben und die Medien. Also zum Beispiel werden jüdische oder aus Deutschland emigrierte Kulturschaffende aus dem Kulturbereich ausgeschlossen. Und auch in den Medien merken wir eine Zunahme offener antisemitischer Rhetorik.
Die Unterzeichnung des deutsch-österreichischen Normalisierungs- und Freundschaftsabkommens durch Kurt Schuschnigg und dem deutschen Gesandten Franz von Papen findet im Bundeskanzleramt statt. Am Nachmittag dieses 11. Juli 1936 tritt Schuschnigg vor den österreichischen Ministerrat. Über das Abkommen sagt er:
Zweifellos nur unter dem Zwang der Stunde, nicht aus innerem Drang.
Mit dem bilateralen Abkommen sollte außenpolitisch und innenpolitisch Zeit gewonnen werden. Wirtschaftliche Gründe spielten eine Rolle. Die Stabilisierung der austrofaschistischen Herrschaft durch die Befriedung der nationalen Opposition. Hoffen auf eine Veränderung der internationalen Großwetterlage. Doch war das Juli-Abkommen tatsächlich der einzig mögliche Weg? Das austrofaschistische Regime hatte sich nie eindeutig vom nationalsozialistischen Deutschland distanziert. Im Gegenteil, es bemühte sich um eine Übereinkunft. Die Österreich-Ideologie ließ sich auf ein paradoxes österreichisches Deutschtum reduzieren. Und während der Feind in der Sozialdemokratie und im gefürchteten Bolschewismus ausgemacht wurde, ging man auf die österreichischen Nationalsozialisten zu. Zurück ins Jahr 1933, Ausschaltung des österreichischen Parlaments. Die Regierung unter dem christlich-sozialen Engelbert Dollfuß begann ihren autoritären Kurs auf Basis von Notverordnungen. Rechtsstaatliche und demokratische Institutionen wurden Schritt für Schritt aufgehoben. Um das austrofaschistische System zu stützen, fanden immer wieder Verhandlungen mit den österreichischen Nationalsozialisten statt. Diese scheiterten. Parallel dazu setzten die NS-Anhänger ihren Bombenterror fort.
Es kam dann zu Terroranschlägen, also in der ersten Monatshälfte Juni 1933. Ein furchtbarer Anschlag zum Beispiel in Wien in der Meidlinger Hauptstraße mit mehreren Toten, einem Juweliergeschäft.
Der Historiker Kurt Bauer.
Es gab auch Anschläge im Sommer 1933 auf Kaffeehäuser, ja, wo man wusste, dass da relativ stark jüdisches Publikum war. Die sind mit Glück verhindert worden. Es ist sogar 1934 eine Bombe im Bundeskanzleramt in einem Schreibtisch gefunden worden. Anschläge auf bekannte Personen, die in dieser Vaterländischen Front eine wichtige Rolle gespielt haben, in der Einheitspartei, die von Dollfuß geschaffen wurde, oder Anschläge auf die Infrastruktur. Die Bahnen wurden dann schließlich so bewacht, dass alle 100 Meter ist da ein Mann gestanden und hat die Strecken bewacht. Ja. Es wurden Bahnbrücken gesprengt, es wurde auf Leute geschossen. Also allein für Wien zwischen Oktober 1933 und Juli 1934, vor dem Juliputsch, gab es ungefähr 600 Anschläge mit brisantem Sprengstoff.
Mit Sprengstoff, Waffen und Propagandamaterialien wurden die illegalen Nationalsozialisten aus Deutschland versorgt.
Gesetz über die Beschränkung der Reisen nach der Republik Österreich vom 29. Mai 1933. Für jede Reise, die ein Reichsangehöriger mit ständigem Aufenthalt im Inland, in oder durch das Gebiet der Republik Österreich unternimmt, wird eine Gebühr von 1.000 Reichsmark erhoben.
Die sogenannte 1.000-Mark-Sperre des NS-Regimes zielte auf den österreichischen Tourismussektor ab. Auch Anschläge auf Bahninfrastruktur, etwa in Tirol. Noch 1933 kam es zur Annäherung an Italien. Benito Mussolini wurde zum wichtigen politischen Mentor von Dollfuß. Das faschistische Italien trat als außenpolitische Schutzmacht Österreichs auf. Nicht ohne Kalkül und, wie sich später herausstellte, nur auf Zeit.
Italien sieht Österreich in erster Linie als strategisches Aufmarschgebiet.
Der Historiker und Politikwissenschaftler Florian Wenninger.
Hat aber auf jeden Fall ein Interesse daran, in Österreich eine gewogene Regierung sitzen zu haben, weil Österreich eine Brückenkopffunktion zum wichtigsten Bündnispartner Italiens in Mittelosteuropa, nämlich zu Ungarn, hat. Einerseits und andererseits hat Italien kein Interesse daran, dass die Deutschen sich bis an den Brenner vorschieben. Also Österreich soll Brücke nach Ungarn und Puffer gegen Deutschland sein.
Mit dem Horthy-Regime in Ungarn verband Italien ein geopolitisches Interesse, das aus der Unzufriedenheit über die Friedensverträge nach Ende des Ersten Weltkriegs herrührte.
Nämlich die Erbfeindschaft gegenüber dem Staat, den die Italiener nicht übernehmen konnten, so wie sie es gerne getan hätten, und der seinerseits im Vertrag von Trianon große Territorien der ehemaligen ungarischen Reichshälfte übernimmt, und das ist Jugoslawien. Das heißt, das verbindende Interesse zwischen Ungarn und Italien ist eine mögliche militärische Auseinandersetzung mit Jugoslawien. Und dafür möchte man Österreich als Aufmarschgebiet nutzen im Fall des Falles. Die Backbundesstraße beispielsweise ist ja mit italienischem Geld bezahlt worden, um also über österreichisches Territorium kommend in Jugoslawien einzufallen.
Dem nationalsozialistischen Deutschland stand Italien hingegen distanziert gegenüber. Mussolini, ein Gegner des Anschlusses. Er fürchtet um Südtirol, traut Hitler nicht. Erst recht nicht nach dem Putschversuch im Juli 1934, der Engelbert Dollfuß das Leben gekostet hat. Kurt Bauer.
Nach dem Juliputsch war Mussolini natürlich total gegen Hitler eingestellt. Ja, man muss sich das ja auch vorstellen, sein Protégé, also Dollfuß, wird von einem Nationalsozialisten im Bundeskanzleramt erschossen. Zu dem Zeitpunkt, dass die Frau Dollfuß und seine Kinder bei ihm auf Urlaub sind, ja, als seine Gäste. Und die Italiener sind ja auch aufmarschiert und es war wirklich Eiszeit.
Der Juliputsch von 1934, durchgeführt von den österreichischen Nationalsozialisten, aber mit starker Rückendeckung aus Deutschland. In seinem Buch »Hitlers zweiter Putsch, Dollfuß, die Nazis und der 25. Juli 1934« erhält Kurt Bauer die Rolle Adolf Hitlers.
Sonntag beim Führer, General von Hammersteins Nachfolger, General von Reichenau, dann Pfeffer, Habicht, Reschny. Österreichische Frage. Ob es gelingt? Ich bin sehr skeptisch.
Tagebucheintrag Josef Goebbels, 24. Juli 1934.
Man kann heute auch anhand der Goebbels-Tagebücher ganz klar nachweisen, dass Hitler nicht nur wusste von diesem Putsch, sondern dass er ihm befahl. Es ging vor allem um die von ihm angepeilte Allianz mit Italien, mit Mussolini. Da war Österreich dazwischen und Dollfuß hat sich ja auf Mussolini gestützt und es war ein enges Bündnis zwischen den beiden und diesen Streitfall wollte Hitler ausschalten.
Durch einen gewaltsam herbeigeführten Regierungswechsel.
Es war von Seiten der Nazis nie geplant, Dollfuß zu ermorden. Das war ein unglückliches Zusammentreffen bei der versuchten Festnahme von Dollfuß. Es war vielmehr geplant, dass man Dollfuß in Ehren kaltstellen sollte. Das Ziel der Nationalsozialisten war auch kein Anschluss, sondern dass man eine nazifreundliche Regierung einsetzt, aber keine reine Nazi-Regierung, sondern eigentlich eine Regierung mit Vertretern der Christlichsozialen, der Heimwehr, wie sie damals noch in der Regierung war, und eben Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten natürlich in den entscheidenden Positionen, vor allem im Sicherheitsministerium. Aber es sollte sogar Wahlen geben, wie man sich das vorstellen hätte sollen, weiß man nicht, aber das war der Plan.
Der Plan ging bekanntlich schief und auf Engelbert Dollfuß folgte Kurt Schuschnigg, der den repressiven und autoritären Kurs in Österreich fortführte. Wie bereits Dollfuß setzte Schuschnigg außenpolitisch auf das Bündnis mit Italien, doch die internationale Lage veränderte sich.
In der Entwicklung kam es dann auch zu einer starken Annäherung Italiens an Frankreich und Großbritannien wieder.
Johannes Hürter vom Institut für Zeitgeschichte München, Berlin.
Die sogenannte Stresa-Front als Reaktion auf die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland 1935, haben sich dann Großbritannien, Italien und Frankreich zusammengeschlossen. Und das war natürlich für das Deutsche Reich und Hitler ziemlich alarmierend. Denn Hitler wollte ja unbedingt im nächsten Krieg, auf den er zugesteuert ist, einen Mehrfrontenkrieg vermeiden und wollte Frankreich möglichst isolieren und Großbritannien und Italien aus dem Krieg heraushalten. Und all das war ein ziemliches Desaster 1934-35. Aber dann hat ihm ein Umstand in die Karten gespielt, der so nicht unbedingt vorhersehbar war, nämlich die aggressive Außenpolitik Mussolinis in Nord- und Ostafrika.
Anfang Oktober 1935 griff Italien das Kaiserreich Abessinien an.
mit dem Überfall Italiens auf Abessinien war es dann ja auch vorbei mit dem Einvernehmen, mit der Annäherung, besonders zwischen Frankreich und Italien. Dann kam da noch der Linksruck in der französischen Innenpolitik dazu, die Volksfrontregierung. Also das hat Hitler alles unglaublich in die Karten gespielt. Also dass sich dann plötzlich Mussolini wieder isoliert hat. Und das hat Hitler taktisch geschickt ausgenutzt und hat dann Italien, das durch den Eroberungskrieg in Abessinien international dann in eine Isolation zu geraten drohte, den Rücken gestärkt.
Deutschland setzt darauf, dass in dieser italienischen Isolation man leichter zueinander finden wird können. Und diese Strategie bewahrheitet sich ja auch. Die Italiener opfern das österreichische Regime recht nonchalant auf dem Altar dieser neuen Freundschaft mit Hitler.
Florian Wenninger, nunmehr an einer italienisch-deutschen Annäherung interessiert, gibt Mussolini Schuschnigg zu verstehen, Österreich müsse zu einer Verständigung mit Deutschland finden. So auf der Konferenz der Unterzeichnerstaaten der Römerprotokolle, einem Bündnis zwischen Italien, Ungarn und Österreich im März 1936 in Rom.
Das ist auch so eine Art self-fulfilling prophecy.
Der Historiker Johannes Hürter.
Dass dann nach dem Juliabkommen Mussolini dann auch sagen konnte, ja, ihr Österreicher wollt doch auch diese guten und engen Beziehungen zu Deutschland. Warum soll ich mich jetzt für die Unabhängigkeit Österreichs einsetzen, die ihr ja vielleicht gar nicht mehr wollt? Das lohnt sich nicht.
Österreich stand international zunehmend isoliert da. Florian Wenninger.
Kurt Schuschnigg manövriert Österreich mit diesem Abkommen in eine Situation, wo eine allfällige Eskalation des Konflikts zwischen dem formal noch unabhängigen Österreich und dem deutschen Bruder und jetzt auch Führerstaat von anderen geopolitischen Akteuren gewissermaßen als innerdeutsche Auseinandersetzung wahrgenommen würde. Und genau das passiert ja keine zwei Jahre später.
Lucille Dreidemy, Autorin des Buches Der Dollfuss-Mythos, Biografie des Posthumen.
Wenn London und Paris Schuschnigg wiederholt fragten, ob eine Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen denkbar sei, blieb er ihnen eine Antwort schuldig. Es ist eindeutig, dass Österreich mehr Allianzmöglichkeiten gehabt hätte, wenn es sich nicht den demokratischen Mächten verschlossen hätte.
Ich glaube, das ist jetzt kontrafaktisch, aber wäre Österreich eine stabile Demokratie, eine stabile Republik gewesen, dann wäre Österreich in diesen Jahren resistenter gewesen.
Johannes Hürter vom Institut für Zeitgeschichte München, Berlin.
Gut, man kann sagen, die tschechoslowakische Republik hat sich dann letztlich auch nicht als widerstandsfähig erwiesen. Aber da spielten natürlich andere Dinge eine Rolle. Letztlich war die tschechoslowakische Republik als eine der ganz wenigen stabilen Demokratien in Mitteleuropa noch bereit, Deutschland zu widerstehen. Sie ist dann international, kann man sagen, verraten worden und steht aus dem Grund in der historischen Erinnerung doch ein bisschen anders da als Österreich, das in den Anschluss getrieben wurde, aber sich auch in den Anschluss hat treiben lassen.
Das Juliabkommen passte nach 1945 nicht zur gängigen Darstellung von Österreich als dem ersten Opfer Nazi-Deutschlands. Bis heute findet es in der Forschung zu wenig Beachtung. Sein Zustandekommen widerlegt den Mythos vom wehrhaften austrofaschistischen Regime. Und nicht zuletzt ist die Übereinkunft von 1936 ein Lehrstück in Sachen politischer Naivität.
Diese Hoffnung, dass sich die Nationalsozialisten mit der Rolle des Erfüllungsgehilfen abfinden würden, die prägt die austrofaschistische Politik also ganz sicherlich bis in den Juli 1936. Und auch dann gibt sich Schuschnigg ja offensichtlich der Illusion hin, jetzt Zeit gewonnen zu haben, statt den letzten Nagel in den eigenen Sarg geschlagen zu haben.
Der Anfang vom Ende. Das Juli-Abkommen 1936 von Rosemarie Borgstaller. Gesprochen haben Gabriel Schett und die Autorin. Redaktion Armin Stadler.